Ich denke, es war ein Kunde von mir auf der Bank, der hatte immer so einen Spruch, der sagte, das Leben ist eins vom Schwersten. Und ich denke, er hat recht. Wenn man die geistliche Situation der Menschen anguckt, auch die weltliche, die materielle, die normale, die gesundheitliche, dann muss man einfach sagen, der Sündenfall hat in der Breite des Gesamtlebens der Menschen viel mehr Schaden und viel mehr Zerstörung hinterlassen, als man allgemein so auf den ersten Blick sieht. Das heißt, man sieht es eigentlich gar nicht schnell, was da alles passiert ist. Und die Auswirkungen sind halt dergestalt, dass es dann letztendlich, soll ich es mal vorsichtig formulieren, oft zur Kollision kommen kann. Es gibt natürlich Heiligungskreise, die haben Folgendes gelehrt. Die sagten, wenn du Gott dienst, dann geht es dir gut. Wenn du Gott dienst, dann hast du Vollmacht. Wenn du genau die Ordnung und alles einhältst, dann hast du letztendlich vor Gott her deine Abdeckung. Aber das stimmt nicht. Und zwar in Lukas 12, 48 sagt die Bibel zum Beispiel, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Es ist oft so, wenn Gott jemand etwas anvertraut und Gott einem Menschen eine Aufgabe gibt oder Gott einem Menschen irgendwo hinstellt und ihn segnet und ihm Gnade gibt, dann kann es sogar sein, dass dann letztendlich hier ein Druck entsteht und wir dürfen etwas nie vergessen, der Teufel lauert hier drumherum bei jedem von uns. Und er versucht immer in der Situation, wo jeder jetzt seine Kämpfe hat, reinzuschießen. Und das ist einfach normal. Und ich habe mir auch jahrelang schwer getan, zu akzeptieren, dass das normal ist. Ich bin einmal in die Seelsorge gegangen zu meinem Bruder. Der hatte große Weisheit. Und ich bin zu ihm gekommen, weil eine meiner Töchter, die älteste Steffi, die hat Tag und Nacht geschrien. Das war so, die Geburt war nicht ganz ohne. Meine Frau war nämlich allein im Krankenhaus, hatte so etwas Ähnliches wie einen Blutsturz und ich war zur gleichen Zeit auf der Beerdigung von meinem Vater auf dem Friedhof. Also das war alles ein bisschen, in Albstadt hat ein Schneesturm getobt. Das war der 17.11.1977 und man kann sich das kaum vorstellen, wie das so abläuft. Und das hat alles Auswirkungen gehabt auf das Kind und ich bin dann zu dem Bruder in die Seelsorge gegangen und habe gesagt, wir halten das nicht mehr aus, es ist einfach brutal. Und habe dann geistliche Gründe gesucht, ich habe Angriffe des Teufels gesucht, alles Mögliche. Und dann sagt der alte weise Bruder zu mir relativ einfach, das ist normal. Entschuldigung, ich sage, das ist normal. So wie du mir das schilderst, ist das normal. Und ich denke, das ist das große Problem. Wenn wir in unserem Leben auf Probleme, auf Widerstände, auf Kampf treffen, das hat viele Einzelfacetten. Da gehört zum Beispiel eine Facette dazu. Jeder von uns hat eine andere Bedienung, ich sage ausdrücklich Bedienung, von der Erbsünde her. Das heißt, wenn ich meine ganze Verwandtschaft angucke, dann kann ich dir relativ, soweit ich es noch in Erinnerung habe, körperlich, kann ich dir sagen, von der Seite kam die Veranlagung, von der Seite kam die Veranlagung. Da kann ich ganz klar lokalisieren, geistlich, die Veranlagung ist gut, die bringt mir Positives, die Veranlagung ist eher negativ, die bringt mir Ärger. Und so bastelt sich ein Charakter zusammen, auch bei jedem verschieden. Wisst ihr, jetzt, die Gläubigen sind ja oft so, dass sie wie ihre Einheitsleier meinen, das müsste alles gleich laufen. Aber es ist halt so, je nach Charakter, je nach Veranlagung, je nach Erbgut, sage ich ausdrücklich, je nach geistlicher Berufung, je nach Aufgabe, je nachdem, wie du auch selber letztendlich wandelst, was du tust, kann hier was völlig Unterschiedliches rauskommen. Und da kann es dann, ich sage es mal so, bis an den Rand des Kollapses gehen. Da kann es auch ganz locker laufen. Und das Grundproblem ist, es gibt hier eine Komponente, das ist eigentlich das einzig Gefährliche bei dem allem. Wenn die zerstört wird, das ist jetzt ein seelsorgerlicher Erfahrungswert über 37 Jahre, wenn die eine Komponente, also der eine Punkt zerstört wird, dann ist aus. Und das ist das, was die Bibel mit Hoffnung betitelt. Ich möchte ihm nachher nachgehen, biblisch. Was sagt die Bibel? Wie muss ich vorgehen, dass die Hoffnung immer da ist? Dass die Hoffnung letztendlich nicht zerstört wird? Die Welt sagt ja im Sprichwort, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist richtig. Wenn die Hoffnung weg ist, dann ist er aus. Zu William Busch kam mal eine Frau oder ein Mann und hat gesagt, ich kann nicht mehr glauben. Ja, und William Busch war ein Praktiker, der hat dann keine große philosophische Rede gehalten. Der hat zu demjenigen ganz einfach gesagt, ja, wenn du nicht mehr glauben kannst, dann ist es vorbei, dann ist alles rum. Ja, dann war der andere schockiert, dass man das so brutal sagen kann. Aber es ist so, wenn die Hoffnung einmal stirbt, wenn man nicht mehr letztendlich sein Herz zum Herrn Jesus erheben kann, wenn man nicht mehr bereit ist, letztendlich Gott zu dienen, kostet es, was es wolle, dann wird es schwierig. Ich möchte mal versuchen, ein paar Dinge einfach zu zeigen, wo das herkommt und wie das nachher in eine gewisse biblische Hoffnung mündet. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, 22 sagt die Schrift, und jetzt müssen wir natürlich einmal den Hintergrund sehen. Wisst ihr, es ist immer gut, wenn man Bibel liest, wenn man die ganzen Texte drumherum liest. Hier zum Beispiel, die Menschen sind ja hochmütig von Natur aus, man hat dann das wunderbare Wort Kontext genommen, gell? Das soll dann schöner sein. Im Prinzip ist bloß, ich lese, was drumherum steht. Das ist der Mensch halt in seinem Wahn. Aber einfach drumherum lesen. Und hier sagt Bibel ganz klar, ab Vers 19, es kam aus Antiochia an die Ikonium Juden herbei, die sind von seiner früheren Wirkungsstätte und wo sie von ihm gehört haben, die sind praktisch ihm nachgegangen und das heißt, sie steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Also wenn man mal denkt, dass du tot bist durch eine Steinigung, Steinigung ist ja brutal, da wirft man dich mit Steinen zu Tode, da siehst du entsprechend aus. Jetzt aus dem Hintergrund raus heißt es Vers 20, doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf, ging in die Stadt, am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündet und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra, Ikonium und Antiochia zurück. Und jetzt kommt um Paulus seine Botschaft. Wisst ihr, jetzt, der menschlich Denkende würde ja sagen, oh wie hart, oh wie schlimm, ich bedanke mich bei euch, dass ihr gebetet habt, dass ich nicht gestorben bin. Und wisst ihr, so denkt der Mensch, so denkt vor allem der seelisch-menschliche Mensch. Aber Paulus sagt was völlig anderes. Der sagt was so radikal anderes, dass es schon revolutionär ist. Er sagt, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist genau das Gegenteil vom Hetschel-Evangelium. Das ist brutal. Das ist richtig brutal, oder? Das sagt aber ein Mann, warum haben die dem das geglaubt? Weil er fast tot war. Der hat, ich kann euch garantieren, wenn jemand gesteinigt wurde, und da ist der Kopf das Hauptziel, der hat nicht mehr so schön ausgesehen, der Paulus. Wo der vor denen gestanden ist und gepredigt hat und die ermahnt hat, die haben gesehen, was da passiert ist. Gell? Und der sagt ihnen, Leute, es ist normal. Sagt ganz klar, stärkt eure Seelen, fragt er. Oder er hat, die Bibel sagt, er hat die Seele gestärkt, aber hat die wohl ermahnt, einem seelischen Bereich stabil zu werden und sagt, er meinte sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Unbeirrt, und das ist das Problem. Und wenn man beirrt wird, dann verliert man die Hoffnung. Wisst ihr, das ist das Drama. Ich habe jetzt einen Mann gehabt, seelsorgerlich, der ruft mich an und will Hilfe. Dann habe ich ihm zuerst schon mal am Telefon beibringen müssen, dass biblisch gesehen, das war er erwartet, seelsorgerlich, dass das nicht gibt. Und habe ihm dann erklärt, dass das anders geht geistlich. Und es war dann super. Wir konnten am Telefon das Ding so gut wie regeln. Er hat jetzt Material, jetzt bin ich immer gespannt, was draus wird. Aber da ist mir wieder klar geworden, wie der Mensch doch eine Vorstellung hat und diese Vorstellungen, die er hat, wie alles zu laufen hat, auch wie alles fromm zu laufen hat. Das kann die Falle für die Hölle sein. Ich bin nämlich zu folgendem Schluss gekommen, nach langem Beobachten, Überlegen und auch durch Einzelfälle, dass es einfach aufgrund von einer Veranlagung, aufgrund von einer familiären Situation, aufgrund von religiösen Hintergründen, die ich in der Seele habe, dass es wirklich zu falschen Bekehrungen kommen kann. Und das ist der Tod. Was will ich damit sagen? Ich muss diesen ganzen Zirkus der religiösen Veranlagung opfern. Ich muss aufhören. Und muss sagen, was sagt die Schrift? und muss das dann einordnen und muss dann mein persönliches Leben in das einordnen, auf diese Schiene. Und dann, wenn das alles biblisch sauber läuft, dann muss am Schluss, ich sage ausdrücklich, am Schluss, Regel ohne Ausnahme, ein Ergebnis da sein. Dieses Ergebnis heißt Hoffnung. Es resigniert dir keiner, der biblisch richtig vorgeht. Es geht keiner kaputt, der biblisch richtig vorgeht. Aber wenn man biblisch hier bestimmte Regeln bricht, dann geht man kaputt, dann geht man unter. Das ist einfach so. Also nochmals, unser Geburtsrecht ist Trübsal, sagt der Paulus. Und er sagt ganz einfach, da gibt es nur eine Methode. Unbeirrt im Glauben stur zu verharren. Wo kommt das alles her? Epheser 6, 12 ist schon sehr bekannt. Wir dürfen da einfach nicht so tun, als wäre das nicht so. Wisst ihr, ich habe fast alle Bewegungen durchlaufen. Ich bin irgendwo, am Anfang war ich einmal frustriert, heute bin ich dankbar. Ich kenne von links außen, von der modernen Theologie bis zum härtesten, extremsten Kreis, kenne ich alles. Ich habe die alle irgendwo durchlaufen in meinem nicht so lange Leben als Gläubiger, mit 37 Jahren Gläubiger, aber ich habe fast alles erlebt. Und ich bin da immer wieder auf diese Modelle gestoßen. Absonderung. Und in Wirklichkeit ist dann jetzt nicht die biblische Absonderung gewesen. Die Bibel fordert, wo sie zum Beispiel sagt, du sollst dich von der Sünde absondern. Du sollst dich von jemandem absondern, der hier in deiner Mitte, 1. Korinther 5, in offener Sünde lebt. Das alles ist biblisch in Ordnung. Sondern da ging es immer darum, willst du nicht mein Bruder sein? Da hat man dann nicht gesagt, dann schlage ich dir den Schädel ein, sondern hat man was anderes gesagt. Dann hat man gesagt, dann stelle ich dir unter Gemeindezucht, dann sondere ich mich von dir ab. Ist genauso falsch. Die Bibel lehrt keine einzige Stelle, ich soll mich von jemandem absondern, wenn er anders denkt wie ich. Kennt sie nicht. Natürlich, wenn jetzt jemand massive Irrlehre bringt, dass die Gottheit Jesu leugnet oder sowas, das ist was anderes. Das steht im Johannesbrief ganz klar. Mit dem haben nicht keine Gemeinschaft, das ist klar. Aber biblisch gesehen ist es ganz einfach so, Diese Modelle, die werden letztendlich, wisst ihr, von wem benutzt? Von Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Es gibt eben abgefallene Engel, die dem Teufel dienen, und die greifen unsere Gedanken an. Und die servieren uns Modelle. Da kommt auch die ganze Zersplitterung der Gläubiger her in Einzeldenominationen und einzelne Lehrsegmente, wo sich die Gläubigen die Schädel einschlagen wegen Dinge, die gar keine Rolle spielen. Und man muss sich das einfach bewusst sein, ich habe diese Veranlagung. Und bei jedem wirkt die Veranlagung anders. Ich muss zuerst einmal vor Gott sagen, Herr, wie siehst du mich? Wie bin ich in deinen Augen? Wo ist meine Anfälligkeit? Ich muss mich selber einigermaßen kennen. Und jetzt sagt Paulus ganz klar in 1. Korinther 4, die ersten 6 Verse von 1. Korinther 4 sind ungeheuer wichtig. Sagt er, ich kann mich selber nicht beurteilen. Der Herr muss mich beurteilen. Das heißt, ich muss manchmal bei Gott sagen, Herr, meine ganze Situation, meine Gemeindesituation, die Prägung meiner Gemeinde, meine private Prägung, was ich durchlaufen habe in geistlichen Dingen, die führt mich auf eine Spur, ist die richtig? Die kann richtig sein, aber die muss nicht. Wisst ihr, dann erlebst du plötzlich, wie Gläubige nach jahrelangem Kampf zusammenbrechen. Das ist dann dramatisch. Ich habe es bei Leuten vom Missionsfeld erlebt. Ich habe Missionare kennengelernt, die sind an solchen Fragen gescheitert. Die sind vielleicht auch an der eigenen Berufung gescheitert, die vielleicht gar nicht da war. Auf jeden Fall, ich habe dann gesehen, wie das sich auswirkt, als es explodiert ist. Weißt du, es ist ja schon peinlich, wenn du bei einem Missionar der Türe klingst und du machst die Türe auf und da steht seine Frau mit einem Fäulchen, mit einem blauen Auge vor dir, die der Missionar geschlagen hat. Passiert, live. Ein anderer Mann hat seine Frau verdrescht. Er hat zu mir gesagt, sie provoziert mich so lang, bis ich nicht mehr anders kann. Missionare. Jetzt sage ich es einmal vorsichtig, ich weiß nicht, wie es geht. Beim einen ging es einigermaßen normal, beim anderen weiß ich es nicht. Beim dritten ist die Scheidung eingereicht. Ich habe nur Mitternachtsrufe vom Wimalgo, wo der wunderbar als unser Bruder greift an und so. Toll. Ja. Wisst ihr, das Grundproblem ist, diese geistlich-religiöse Veranlagungen, die werden vom Teufel missbraucht. Jetzt kommt ein großes Problem. Wenn deine Charakterveranlagung zu dem, was lehrmäßig verkündet wird. Und das passt. Wenn das übereinstimmt. Es gibt ja Leute, die haben da Vorlagen, da passt es. Dann hast du keine Probleme. Dann wirst du völlig überzeugt sein, dass das alles biblisch richtig ist. Du bist auf der richtigen Welle. Wenn es ein anderer anguckt, der andere Vorlagen hat, sagt, das stimmt nicht. Oh, Ketzer. Mensch, der kein Vollerkenntnis hat wie wir. Wieso geht das denn? Wieso gibt es 100.000 Modelle? Ich mache mal 2, 3 Beispiele. Nimm nur die Frage der Evangelisation. Ich bin dem mal nachgegangen und habe gesagt, was lehrt denn die Bibel, wie man evangelisieren soll? Und dann hatte ich einen Schock, weil die was völlig anders gelehrt hat, wie ich. Ich habe einen Schock. Die hat was ganz anderes gelehrt, die hat Niveau gelehrt. Die hat gelehrt, hohes Niveau, so dass die anderen nicht mehr drum rumkommen, mich zu fragen, was hast du, das ich nicht habe. Und ich war in der Phase, wo ich auch zu denen gehört habe, die aggressiv evangelisiert haben. Wisst ihr, Gemeinschaft. Bei uns steht ja auch freie Brüdergemeinde drauf, obwohl es ja nicht stimmt. Wir sind keine Brüdergemeinde. Aber man hat den Tisch des Herrn Abendmahl so etwas hochstilisiert, das biblisch nie war. Wisst ihr, so gibt es tausende Dinge. Du kannst tausende Dinge aus der Bibel rausnehmen und sagen, das ist es. Bestimmte Ordnungen, das ist es. Dann gibt es wieder ethische Dinge, wo Gemeinden aus einem ethischen Hintergrund kommen. Aus dem ethnischen, also aus dem völkergeschichtlichen, die irgendwo aufgewachsen sind, da war das normal. Nimm doch einmal jemanden, der im Osten in der Verfolgung aufgewachsen ist, und dann nimm jemanden, der im Westen im totalen Wohlstand aufgewachsen ist. Dann setzt die nebeneinander. Das behaupte ich einfach einmal. Beide haben eine Philosophie, eine geistliche. Wenn du aber das genau biblisch untersuchst, dann stimmen beide nicht. Gut, jetzt kommen die Leute und sagen, Karl Hermann, du bist wahnsinnig, du glaubst, du bist der Papst. Das meine ich nicht. Ich meine, ich gebe euch nur Erfahrungen weiter, wo einfach geistlich hier eine Falle ist, wo der Teufel reinschießt. Und da gehört auch dazu, wenn es klappt, ist es von Gott, wenn es nicht klappt, ist es vom Teufel. Das ist Unsinn. Die Lehre ist Unsinn. Es gibt Dinge, die klappen nicht, die sind von Gott. Es gibt Dinge, die klappen wunderbar, die sind vom Teufel. Ist euch das klar? Ich könnte euch Dinge sagen, wo das so war, dass man mit strahlenden Augen da gestanden ist und gesagt hat, wie hat der Herr mich gesegnet, wie hat das alles geklappt? War vom Teufel. Es ging nur eine Zeit, dann war derjenige geistlich tot. Kennt ihr das? Ich habe andere Leute gehabt, die haben gesagt, ich krepiere, ich halte es nicht mehr aus, der Kampf wird mir übermächtig. Warum lässt Gott es zu? War von Gott. Ströme des Segens sind nachher geflossen. Aus diesem Leben. Das ist der Unterschied. Aber was tun diese Finsternismächte? Die versuchen uns zu täuschen. Geschwister, wenn ihr gar nichts mitnehmt für heute Morgen. Eines ist ganz klar. Der Hauptangriff der Finsternis ist Täuschung. Lüge. Und ich habe dagegen bloß ein Potenzial. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Jesus selber ist die Wahrheit. Er sagt, dein Wort ist die Wahrheit, heilige sie in deiner Wahrheit. Ich habe das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Der Herr Jesus, er ist die personifizierte Wahrheit und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, ich habe nur eine Möglichkeit, das alles zu durchschauen, indem ich die Leute machen lasse, was sie wollen. Indem ich auch das alles zur Kenntnis nehme. Ich ordne mich auch eurer Gemeinde unter, wenn ich in ihrem Rahmen bete. Das ist eine Frage des Anstandes und der Treue. Aber ich selber stehe vor Gott in Christus und muss vor Gott klären, was für mein kleines Leben das richtig ist und was vor Gott richtig ist. Der Geist der Wahrheit muss mein Herz erleuchten. Das tut der Herr Jesus durch das Wort der Wahrheit. Ich habe es ja schon oft erzählt, wo ich dann nach Stuttgart musste. Das war für mich am Anfang, habe ich geglaubt, ich hab mal zu meinem Bruder gesagt, wieso muss ich, der so eine extreme Berufung hat und dauernd rumreist und überall unter Dauerdruck ist, wo muss ich noch vier Stunden im Tag hin und her fahren? Inzwischen weiß ich es. Es war mit die größte Zeit des Segens in meinem Leben. Wisst ihr warum? Ich habe dort angefangen, eine leere Bibel zu lesen, ohne Griechisch, ohne Hebräisch, ohne Parallelstelle, ohne alles. Nackte Bibel. Keine Unterstreichungen, keine Farbe. Wisst ihr, wie das war am Anfang? Brutal. Ich habe Entzugserscheinungen gehabt. Ich war es 30 Jahre gewöhnt oder 25 Jahre gewöhnt, dass die Bibel, dass das alles da ist. Da bin ich da geguckt und gedacht, was steht da jetzt im Griechischen? Hat ja keine Rolle gespielt. Ich habe mich gezwungen, nur noch das zu lesen, was hier steht. Ich ging davon aus, dass Gott es zugelassen hat, dass es vielleicht so entsteht. Und ich bin überzeugt gewesen, ich muss auch rauskriegen, was da gemeint ist, wenn ich jetzt keine Hilfsmittel habe. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie ich von diesen Finsternismächten auch im geistlichen Bereich programmiert wurde. Und dann habe ich angefangen, das alles rauszuwerfen. Ich habe dann auch kirchgeschichtlich oft nachgeforscht, wie ging es denen, die die Lehre erfunden haben. Wisst ihr, ganz viele Lehre, die hat es gar nie gegeben in der Bibel. Ich bin dann hingegangen und habe die Zeit genau nach der Urgemeinde untersucht und habe dann festgestellt, in dieser Zeit, da gibt es Dokumente, die Didache zum Beispiel, da gibt es Briefe, da gibt es wirklich Dinge, die kurz nach der Bibel da waren. Ich habe die untersucht, habe dann festgestellt, dass alle diese hochkarätiger, hochtrabenden Lehre, wo sich heute die Gläubigen die Schädel einschlagen und sich trennen, dass die gar nicht gab. Entschuldigung, muss ich sagen, die sind doch so nah der Urgemeinde gewesen, die es gar nicht blickt. Nee, sondern die waren noch nicht so getäuscht wie wir. Da begann die Täuschung. Aber bei uns hat die Täuschung schon ungeheures Potenzial gewonnen in gläubigen Kreisen. Wisst ihr, von daher denke ich einfach, dass das wichtig ist. Weil wenn du auf diese Dinge deine Hoffnung setzt und es bricht zusammen, zu Recht, weil es mir gar nicht stimmt, wisst ihr, was denn ist? Dann bist du der elendste aller Menschen. Ich habe die Zusammenbrecher. Also ich könnte Namen sagen, wo unsere Alten, Anführungszeichen, wo im Anfang der Gemeinde dabei war, oder im Kampf mit der Pfingstbewegung, die Namen kennen würden, die hier wirklich kaputt gegangen sind. Das war ja unser Kampf mit der Pfingstbewegung. Wisst ihr, wo wir aus der Pfingstbewegung raus sind? Du musstest das ja verkraften. Alles falsch? Nee, war ja nicht alles falsch. Ich muss das nochmal sagen, was uns der alte Bruder Walter Leibfritz beigebracht hat, da war 80% in Ordnung. Aber da gab es 20%, das war das Problem und die musstest du opfern. Und da kam jetzt ein Riesenproblem, da hat es Leute gehabt, die haben auf diese 20%, nicht auf die 80, die haben auf die 20% ihr Leben gebaut. Jetzt hast du sie ihnen weggenommen. Zu Recht, biblisch war es in Ordnung, du hast zerstört. Dann sind sie kaputt gegangen. Wisst ihr, jetzt reden wir über das geistliche Fundament, wo die Hoffnung drauf ruht. Wenn ich Hoffnung habe, wisst ihr, was Hoffnung ist? Hoffnung ist was ganz einfach. Ich erwarte, dass etwas funktioniert. Ich erwarte. Ich habe immer wieder die Kämpfe gehabt in meinem Leben, wo ich klären musste, was ist jetzt sauber und was nicht. Zum Glück geht es bei mir. Da bin ich im Herrn sehr dankbar. Meistens ganz schnell, bis raus ist. Aber mir ging es einfach darum, diese Kämpfe, dass uns das bewusst ist, die sind da. Aber was tun die Finsternismächte noch? Wisst ihr, das darf man nie vergessen. Und ich sage es jetzt einmal ganz, ganz ungeschützt. Wenn ich in Psychiatrie gehe, keine Stoffwechselerkrankungen, keine mit Medikamenten zu bearbeitende Krankheiten, sondern einfach reingehe, wo Menschen psychisch zerbrochen sind, dann findest du einen bestimmten Anteil, das ist leider so, von Gläubigen. Und der Anteil der Gläubigen ist sehr groß. Wenn du die untersuchst und bohrst, was ist denn los gewesen, dann stellst du auf etwas, das ich inzwischen mehr als alles andere fürchte. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sind auch in unserer Mitte, die sind in jeder Gemeinde, die sind doch völlig unanfällig. Die schütteln den Kopf. Sei froh, wenn du den Kopf schütteln kannst und wenn du nicht anfällig bist. Sei froh. Aber es gibt andere, die gehen dem zugrunde. Das ist Offenbarung 12, Vers 10. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Es gibt Menschen, die kommen mit ihrem Gewissen nicht zurecht. Das sind nicht die, die Dogmen treiben. Das sind nicht die, die Lehrstreitigkeiten anzetteln. Das sind oft Menschen, die von ganzem Herzen Gott dienen wollen. Das sind oft die ehrliche Seele. Sie möchten Gott dienen von ganzem Herzen. Und sie haben aber Maßstäbe mitbekommen, die einfach falsch sind. Und dann versuchen sie, Gott so zu dienen, und es klappt ja nicht, weil es ja auch nicht stimmt. Sondern dann beginnt der Teufel zu verklagen. Kennt ihr das? Wo der Teufel dann plötzlich das Gewissen reinredet. Und die Bibel sagt, sie haben ihn überwunden, um oder um Willen, kann man beides übersetzen, um Willen ist wörtlich, sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut. Sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt und sie haben sich praktisch zum Namen Jesus bekannt. Das sind ganz einfache Schritte. Aber wenn du hier nicht biblisch gegründet bist, dann wirst du ein Spielball. Da gehört auch Krankheit dazu. Diese Krankheit ist einfach etwas, das kommt aus dem Sündenfall. Aber es heißt nicht, dass jemand, weil er krank ist, gesündigt hat. Sagt die Bibel gar nicht. Wisst ihr, ihr dürft etwas nicht vergessen. 2. Mose 15, 26, da verspricht Gott praktisch jedem Israeliten, der gesetzestreu ist, dass er keine der Krankheit der Ägyptens bekommt. Das ist ja brutal. Elisa, mit der größte Prophet des Alten Testamentes, stirbt, und da steht in der Bibel, er starb an der Krankheit, an der er sterben sollte. Wisst ihr, es gibt hier keine Regel, sondern ich muss einfach sagen, ich muss mich im Herrn auf den Altar legen und manche Dinge laufen lassen und sagen, Herr, mach, was du willst. Du bist der Herr. Und dann kommt Ruhe. Aber mir geht es einfach darum, dass wir sehen, diese Kämpfe sind normal. Und dann natürlich, wer könnte die Bibelstelle, die so gut wie nicht gepredigt wird, wer könnte diese Bibelstelle übersehen? Hebräer 12, ab 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen. Da steht Parakaleos. Da steht das Wort für wirklich Trost vom Tröster und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wenn der Herr lieb hat, den züchtige er, erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Wisst ihr, um wen ich mehr Sorge habe? Ich habe viel mehr Sorge um den, der locker tut, der praktisch sagt, naja, der leicht grinst. Ich habe Leute, die grinsen unwahrscheinlich. Man sagt bei den Chinesen, wenn sie sich bekehren, grinsen sie nicht mehr. Und bei Gläubigen ist es oft so, wenn sie auf biblisches Fundament zurückkehren, grinsen sie nicht mehr. Die Bibel sagt hier, wenn du keine Züchtigung hast, wenn du keinen Druck hast, wenn du nicht hier wirklich Druck kriegst, dann bist du unecht. Das soll ich mir vorstellen. Das ist eine Aussage. Die passt dem frommen Fleisch gar nicht. Und er sagt ganz klar, sie wurden alle gezüchtigt. Ne? 11 als Zusammenfassung. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Da muss man üben. Jetzt habe ich schon zwei ganz große Bereiche, die mein kleines Leben beeinflussen. Dieses Leben, das ja selber schon gesteuert ist, von meiner familiären Situation. Wisst ihr, es ist ein Unterschied, ob ich in eine heile Familie hineingeboren werde oder in eine Familie von Alkoholikern. Ist klar. Ob ich in eine Familie von lauter sensiblen Leuten hineingeboren werde oder in eine Familie von lauter Cholerikern. Und ich sage euch, ihr junge Leute, passt auf, wenn ihr heiratet. Die Bibel sagt nicht, sie sagt gar nicht, in keinster Weise, wie man heiratet. Sie sagt nur einen Satz, es muss im Herrn geschehen, ich darf bloß einen Gläubiger heiraten. Aber was hat Gott gegeben? Er hat mir ein Hirn gegeben. Schon die Natur lehrt. Wisst ihr, das gehört da auch dazu. Dass man hier vorsichtig ist. Sonst unter Umständen kriegt man Probleme, wo es gar nicht nötig ist. Ich bin in einer altdeutschen Familie aufgewachsen. Wir haben die Dinge noch eingebläut, und zwar nicht ein bisschen. Ich habe einmal ein freches Maul gehabt, dann hat mir meine Oma das ausgetrieben, indem sie mir mit einem Perli Landjäger, das werde ich nie mehr vergessen, hat sie mir, also es war ein wunderbarer Kreuzschlag, vermute ich. Ich weiß nicht, wer wie sie es gemacht hat. Aber sie haben mir die Landjäger um die Löffel rumgeschlagen und ich war dann empört. Ich war eigentlich gar nicht empört, dass ich eine Knall bekommen habe. Das habe ich schon gewusst, dass das richtig war. Aber dass sie die Landjäger benutzt hat, das hat mich doch empört. Aber ich bin heute unendlich dankbar für die Erziehung. Zum Beispiel haben wir mir eingebläut, wer nicht hören will, muss fühlen. Und das ist ein biblisches Prinzip. Wer nicht hören will, muss fühlen. Wisst ihr, du hast die Geistersohnschaft bekommen als Gotteskind. Die Bibel sagt, das ist die unaussprechliche Gabe, dass der Herr Jesus in deinem Herzen Wohnung nimmt durch die Geistersohnschaft. 2. Korinther 9, 15, der ist drin. Und jetzt bist du Gotteskind. Aber du hast einen Hintergrund. Der neben dir hat einen Hintergrund. Die sind völlig anders. Jetzt haben wir für diese Leute mit verschiedenem Hintergrund haben wir schon 2 große Angriffsfelder festgestellt. Einmal das Wirken des Teufels, der dich verklagt, der versucht dich zu täuschen, der versucht dich zu zerstören, und das Wirken Gottes des Vaters, der versucht dich zu erziehen. Und wenn jemand sagt, das ist manchmal gar nicht einfach rauszukriegen, was da stimmt, der hat recht. Jetzt sage ich euch was, bitte seid nicht böse. Lest nicht so viele Bücher. Wenn das jemand wie ich sagt, ist fast eine Ohrfeige für mich selber. Aber wisst ihr, wenn ihr Bücher lest, dann lest sie wenigstens so, dass ihr euch immer bewusst seid, der, wo das geschrieben hat, hat einen Hintergrund. Weil ich mit der Lehre der Brüderbewegung mich auseinandergesetzt habe, bin ich hingegangen und habe gesucht, ich bin also, Erführungszeichen, zufällig drauf gestoßen, es gibt ja keinen Zufall biblisch, ich bin dann drauf gestoßen, wie die zu den Lehren kamen. Und inzwischen braucht mir gar niemand mehr was erklären, wo das herkommt. Ich kann dir das aus der Seele dieser Menschen erklären. Die hatten ein seelisches Problem, das in ihrem Charakter, in ihrer Veranlagung, in ihrem Umfeld, auch ihrem geistlichen Umfeld verankert war. Und genau daraus haben sie Lehre gebastelt. Es haben dann Hunderte, Tausende, Zehntausende, Millionen von Menschen im Laufe der Jahre einfach aufgenommen und haben gesagt, das ist die Wahrheit, muss ich sagen, Entschuldigung. Ihr seid eine ganz einfache seelische Falle, seid ihr reingetappt und habt das nie prüft. Wieso? Das ist das Problem. Und jetzt sagt die Bibel, wer nicht hören will, muss fühlen. Jesaja 48, 10. Ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft, um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. Wisst ihr, und da kommt nämlich etwas, und das habe ich kennengelernt bis zum Wahnsinn. Wenn jemand in diese Falle gegangen ist, dann kommt ein gewisser Hochmut auf die eigene Richtung, auf die eigene Linie, auf die eigene Lehre. Da kommt ein Hochmut. Und Gott lässt sich Hochmut nicht gefallen. Ich weiß von weniger, was sich Gott nicht gefallen lässt. Und die Bibel sagt ganz klar, dann steckt da jemand, der hier, und das ist die Liebe Gottes aus Hebräer 12, das ist die wahre Liebe Gottes, dann steckt er ihn in den Schmelzofen des Elends. Und diese Elendszustände, die sind vor Gott. Die sind wahrhaftig vor Gott. Und das ist das Problem. Wir denken, oh, wenn es klappt, hat Gott gesegnet. Wisst ihr, ich fürchte das Wort gesegnet. Kennt ihr das? Ich fürchte es. Was für ein Schindluder ist mit diesem Wort getrieben worden. Oh, wir rufen Bruder an. Hat er euch gesegnet? Wisst ihr, was er wissen will? Er will nicht wissen, ob wir gehorsam sind. Er will nicht wissen, ob letztendlich wir dem Herrn von ganzem Herzen dienen. Er will wissen, wie viel habt ihr Leute. Wie viele haben sich bekehrt das letzte Jahr? Oh, hat er euch gesegnet? Du kannst die Bude voll haben, aber es kann nichts echt dabei sein. Ich habe mal was erlebt mit einem Ami-Prediger, dem ich sehr geholfen habe. Des Tages läutet bei mir der Haustier, der kommt zur Tür rein, setzt sich bei mir auf das Sofa. Also, er hat schon ein langes Gesicht gehabt, aber es war nochmal 10 cm länger, Anführungszeichen, bildlich gesprochen. Ihr kennt ja meine technische Begabung, ist gleich null, von daher bin ich auch ein schlechter Schätzer. Auf jeden Fall, das Gesicht war so lang, dass mir aufgefallen ist. Dann sagt er zu mir mit einer fast depressiven, weinerlichen Stimme, wirst du mir die Wahrheit sagen? Dann sage ich, habe ich dich schon mal angelogen? Mein Ruf ist eher, dass ich vielleicht drumherum schwätze, aber letztendlich sagt er immer die Wahrheit. Sagt er, du musst mir die Wahrheit sagen. Dann sage ich, okay. Sag, jetzt pack aus, was bedrückt dich? Dann sagt er zu mir, ich habe eine Gemeinde aufgebaut, ich habe da mitgeholfen. Die Gemeinde ist jetzt, die war dann Normalgröße, die war wirklich eine Gemeinde, die hat auch floriert. Dann sagt er zu mir, Karl Hermann, Ich glaube, dass nicht einer bekehrt ist. Sag ich, das habe ich auch schon geglaubt. Ich war mal in der Gemeinde und habe Bibelstunde gehalten. Wisst ihr, was mein Problem war? Ich hatte Sehschwierigkeiten. Ich hatte damals noch keine Brille. Meine Sehschwierigkeiten kamen daher, dass sie während der Bibelarbeit geraucht haben wie die Schlote um mich herum. Wo ich Jahre später in die Gemeinde gekommen bin, hast du gedacht, jetzt hat die Bekehrung und die Heiligung mancher Leute hat Früchte getragen. Es war dann nicht mehr so schlimm, das ist fast verschwunden gewesen. Aber das Erste, was ich gesehen habe, war der Hausmeister der Gemeinde, ist vor der Gemeindetür gestanden mit der Kippe im Mund und hat gequalmt. Und ich denke, irgendwas stimmt nicht. Wisst ihr, aber da kommt ein Mann zu mir und sagt, ich habe denen noch diese Muster aufgebaut. Ich habe mir dann erklärt, wie diese amerikanischen Muster funktionieren. Hat mich beeindruckt. Und dann sagt er, und ich bin überzeugt, es sind alle nicht bekehrt. Ich habe ihm gesagt, ja, du hast recht. Das ist eigentlich auch ein weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich habe gesagt, wahrscheinlich hast du recht. Ich sehe es ähnlich. Wisst ihr, und das ist das Problem. Es kann sogar funktionieren, es können sogar Leute kommen. Je nachdem nach Charakterstruktur, je nachdem, wo du in diese religiöse Veranlagung reinschießt, laufen die Leute. Aber sag ihnen gnadenlos die Wahrheit. Wenn sie dann noch kommen, dann hast du die Leute, die wirklich die Wahrheit suchen. Paulus, der diese Kämpfe kennt. Das Jesaja darf er nicht unterschätzen. Gott steckt uns in der Ofen des Elends, wenn wir nicht parieren. Entschuldigung. Wir sind Humanisten geworden. Wisst ihr, was Humanismus ist? Der Humanismus ist eine der bösartigsten, teuflischsten Lehre, die es gibt auf der Welt. Wisst ihr, warum? Der Humanismus hat seine tiefe Wurzel auch unter anderem in der Französischen Revolution. Untersucht die Französische Revolution, untersucht sie, was aus diesen Parolen über Einigkeit, Brüderlichkeit, Freiheit, was aus dem geworden ist. Wisst ihr, wie die geendet sind? Immer. Jede humanistische Bewegung endet im Blutbad. Die ist im Blutbad geendet. Wisst ihr, wer das Blut vergossen hat? Die Leute, die die Lehre auf den Leuchter gestellt haben. Von daher ist es immer so, wenn Gott autoritär, letztendlich, das Gegenteil von antiautoritär, Zucht ausübt, ist immer Gnade. Immer Gnade. Ich hatte Lehrer, die war bockelhart. Ich kann euch nur eins sagen, ich bin unendlich dankbar für diese Lehrer. Unendlich dankbar. Ich habe die, wo ich dann zum Glauben kam und habe sie nur gesehen als ganz alte Leute, ich habe die verehrt. Ich habe den Hut gezogen, innerlich habe gesagt, danke für das, was Sie uns beigebracht haben. Wie weit der Glaube da war, das konnte ich nicht lokalisieren. Aber wisst ihr, das ist das Problem. Und Paulus sagt jetzt 2. Korinther 7, 4, auch in der Gemeindearbeit. Und wenn er jetzt 2. Korinther 6 zum Beispiel lest, dann muss ich sagen, Entschuldigung, ist das das normale? Watchmini hat ja mal ein Büchlein geschrieben, das normale Christenleben. Jetzt sage ich es mal brutal, ist das das normale Gläubigenleben von jemandem, der Gott dient, was der Paulus schreibt? Ja. Das ist es. Und ich lese vielleicht zuerst 6 und dann 7. Und zwar, er sagt, er empfiehlt sich als Diener Gottes, dass er keinen Anstoß erregt und dass alles so ist. Sagt er, in standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Wachen, im Fasten. Brutal, oder? In Keuschheit. Schön. In Erkenntnis. Schön. In Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, schön. Im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit und so weiter und so weiter. Hinterher sagt er, praktisch, als jemand, der unter Ehre und Schande läuft, der böse verleumdet wird und gelobt wird, der alles hat, der bekannt ist und trotzdem im unsichtbaren Bereich arbeitet, der gezüchtigt wird, aber nicht umkommt. Wisst ihr, wenn du das jetzt alles siehst, und jetzt sagt Paulus hier was, er sagt in 2. Korinther 7, 4, also gell, unser Thema ist immer noch Hoffnung, werden wir gleich sehen. Und jetzt siehst du das erste Mal, wenn jemand so eine Dampfwalze über sein Leben drüber gehen hat, da wäre es normal, dass die Hoffnung auf den Boden wirft und sagt, aus. Paulus sagt, ich bin mit Trost erfüllt, 2. Korinther 7, 4, ich bin mit Trost erfüllt, Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Das ist die Bedrängnis, die er in Apostelgeschichte 14, 22 anspricht. Er sagt, ich bin nicht nur mit Trost erfüllt, sondern ich fließe sogar über, trotz diesem Elend. Und jetzt erklärt er in 5, wie das geht. Wisst ihr? Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne das auch bis zum Wahn. Ich habe auch Zeiten, wo nicht zischt, aber ich habe Zeiten meistens kracht. Da sagt er, denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe. Wisst ihr, und das ist das Problem. Das ist ein Hauptproblem, dass das Fleisch der Angriffspunkt der Finsternis ist. Und das Fleisch ist auch der Punkt, wo ich eigentlich menschlich Sehnsucht habe nach Ruhe. Wisst ihr, und ich habe Verständnis, wenn jemand Sehnsucht nach Ruhe hat. Bloß du musst halt aufpassen, wenn du Ruhe hast und plötzlich läuft es in deinem Niveau, das du selber definiert hast, dass das die Ruhe ist, die dir gefällt, nicht dass eine Friedhofsruhe draus wird. Ein Friedhof ist auch ruhig. Der geistliche Tod bewirkt, dass ruhig wird. Das ist das Beispiel von diesem Fürsten, der Ente gejagt hat. Ich habe es schon öfters erzählt, aber ich erzähle es nochmals. Sein Diener war gläubig und der Fürst hat immer den Diener gehänselt und sagt, du mit deinen dummen Anfechtungen. Und dann ging sie auf die Entenjagd. Einmal hat er geschossen, dann sind ein paar runtergefallen und der ist quer über sie rüber. Er schreit den Diener an, rudre! Der hätte jetzt ein paar Mal rudern sollen, dann hätte er mit der Schrotflinte im Vorbeifliegen den Rest erwischt. Und er tut es nicht. Und dann tobt ihn natürlich der Fürst an, was fällt dir ein? Dann sagt er, Entschuldigung, aber ich wollte Ihnen was zeigen. Sagt er, guck, so ist mit dem Teufel. So wie sie vorgeht, geht der Teufel vor. Er will die Lebenden. Die will er abschießen. Sagt, die Tote hat er doch schon. Doch, die Tote haben sie. Und sagt, darum habe ich Anfechtung und sie keine. Wenn sie tot sind. Das ist ein Geheimnis. Und jetzt sagt Paulus, als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe. Sondern wir waren auf alle Art bedrängt. Er erklärt jetzt, was er meint. Von außen kämpfen, von innen Ängste. Ja, kann man, wenn man von außen Kämpfe hat ohne Ende, innen Ängste hat ohne Ende, kann man dann mit Trost erfüllt sein und voll in der Bedrängnis Freude empfinden? Ja. Wenn man Hoffnung hat. Wenn man etwas hat, das über dem steht. Wo man seinen Glauben drauf richtet. Wo man immer weiß, da ist etwas, das ist besser wie das alles. In 2. Korinther 4, könnt ihr nochmal in Ruhe nachlesen, hat Paulus nochmal einen Katalog. Ich habe mich schon gewundert, dass er im 2. Korintherbrief zwei Kataloge hat, was ihm passiert. Das ist schon heftig. Und jetzt in Römer 5. Römer 5 wird ja immer bloß wegen der Glaubensstelle gelesen, aber da steckt was ganz anderes noch drin. In Römer 5 erklärt der Paulus, wie in diesen Drangsalsperioden, wie in diesen furchtbaren Kämpfen, wie in diesen Dingen Hoffnung geboren wird. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Soweit wird sehr oft gepredigt. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Apostelgeschichte 14, typisch. Weil wir wissen, also darf ich es mal ganz deutlich sagen, weil wir wissen, nicht fühlen, nicht empfinden, nicht von der Logik her mit unserem religiösen Empfinden übereinstimmendes feststellen können, sondern weil wir wissen, das ist ein nacktes Wissen, ganz viele geistliche Dinge sind ein nacktes Wissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das ist das Wort für unten bleiben, Hypomonä, unten bleiben. Das heißt, er sagt jetzt praktisch, wenn du in der Bedrängnis die richtige Haltung hast und unten bleibst, und das ist interessant, das unten bleiben ist im Gegensatz, das haben wir ja der Katalog in Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes, das wird oft in Bibeln mit Geduld übersetzt, da steht Langmut. Die Langmut ist eine Frucht des Geistes, aber Hypomonä, unten bleiben, ist ein Willensakt, aus dem dann die Langmut geboren wird. Ich habe mir lange überlegt, ob ich heute Morgen nicht das andere Thema nehme und sage, wie wird aus Unterbleiben Langmut? Und Langmut heißt, ich bin mir gegenüber langmütig, bin anderen gegenüber langmütig, aus meiner Haltung heraus. Und er sagt hier ganz klar, dass diese Bedrängnis, wenn die dazu führt, dass ich unterbleibe, dann sagt er in Vers 4, das standhafte Ausharren, also unterbleibe, aber entwickelt Bewährung. Die Bewährung, aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, er sagt hier was ganz Einfaches. Er sagt, wenn du die richtige Haltung einnimmst, dieses Unterbleiben, wenn du das geistlich alles richtig beurteilst und nicht hier in der Traumwelt rumschwirrst, dann sagt er, dann wird diese Bedrängnis bewirken, dass du unterbleibst, dass du in der richtigen Haltung bleibst. Und es wird dazu führen, dass du dich bewährst. Das heißt, du wirst Dinge durchleben können. Was glaubt ihr, wie oft der Teufel schon zu mir gesagt hat, leg deinen Dienst nieder, es geht nicht mehr. Wenn das in deiner Familie passiert, wenn das in deinem Leben passiert, wenn das passiert, dann bist du erledigt. Ich habe es nicht gezählt. Ich kann nur eines bezeugen. Jedes Mal, wenn ich auf das gehört habe, habe ich so eine Reingewirkung gekriegt von den Finsternismächten, dass ich wochenweise kaum noch gescheit gehen konnte. Habe ich es abgewehrt, war es in 2 Minuten vorbei. Manchmal gab es nur so ein bisschen einen Rattenschwanz von Nachanfechtung. Aber hier ist was hoch Wichtiges. Das führt zu Bewährung, wenn man die richtige Haltung einnimmt. Und die Bewährung erzeugt Hoffnung. Wisst ihr, wenn du merkst, dass du durch unterbleibe, egal was passiert, dass du letztendlich dann überlebst, dann gebiert der Heilige Geist in dir die Hoffnung. Die Liebe Gottes ist in dein Herz ausgegossen. Dann siehst du, wie Gott letztendlich mit dir zum Ziele kommt. Wie Hebräer 12. Alle diese Wege, die Liebe Gottes ist, die dich zurüsten will für das, was du tun sollst. Das ist fantastisch. In der Welt ist es anders. Da hat ein Spaßvogel, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich glaube im Hessischen, also ich weiß nicht mehr genau, in welchem Gebiet, der hat eine Anzeige aufgegeben und da stand drin, es ist alles herausgekommen. Wisst ihr, was passiert ist? Es gab namhafte Leute, die sind in dieser Stadt geflohen. Die sind untergetaucht. Es gab Selbstmord, es gab alles. Da ist alles passiert. Wisst ihr, warum? Da war keine Hoffnung mehr. Wisst ihr, es gibt Leute, die sagen, wenn das rauskommt, bin ich erledigt. Nö. Bei Gott bist du nie erledigt. Ich habe jetzt ein Erlebnis, wo in einer Familie, ich habe denen das Resli zukommen lassen über einen Bruder, der Güterbub, das sind ja diese Verdingkinder, die man verkauft hat. Und dann sagt der Bruder, schick mir 10 zusätzlich. Und jetzt habe ich es rausgestellt, ich habe es dann mitgekriegt, da war ich fasziniert. Die Schwester, die Frau von dem Mann, der es von mir wollte, die gehört in eine Familie. Und als sie das dann diskutiert haben, das Buch hat die tief erschüttert, war Schweizer, na, plötzlich sitzt der Opa am Sofa mit einem knallroten Kopf und sagt dann, Entschuldigung, ich hatte nie den Mut, es zu bekennen. Ich habe mich geschämt bis heute. Ich bin ein Verdingkind. Und Verdingkinder waren in der Zeit weniger wie Dreck. Die Schweizer waren so brutal und die Schwaben auch. Man hat, zum Beispiel in der Schweiz war es so, ich kenne halt nur die Schweizer Szene, Schwaberkinder ist ja auch ein Begriff, die haben die Kinder nicht mit dem Namen angeredet, die haben nur Bub oder Mädle geheißen. Die hat nicht einmal einen Namen gehabt. Das waren Sklaven. Die haben vegetiert. Da war jetzt ein Mann, der hat wohl gedacht, wenn das rauskommt, dann verachte mich meine Familie. Aber durch den Glauben hat er den Mut gefasst, das zu bekennen. Und die Wertschätzung dem Mann gegenüber ist nicht gering gewesen. Wisst ihr, und das ist das, die Hoffnung, die biblisch ist, basiert immer auf Wahrheit. Ich will jetzt nicht die Stelle lesen, wo es darum geht, dass die Hoffnung dieser Welt den Bach runtergeht. Die geht den Bach runter. Das ist auch das, was du jedem Ungläubigen sagen musst. Deine Hoffnung geht den Bach runter. Deine Hoffnung ist sinnlos. In Sprüche 10, Vers 28 heißt, die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Sie ist vorbei. Wisst ihr, wenn ihr dann die Apostelgeschichte liest? Die Leute waren furchtbar böse mit dem Paulus, dass er einen Dämon ausgetrieben hat, weil sie mit dem Geld verdient haben, mit der Wahrsagemagd. Das war ein Pythonsgeist. Wisst ihr, diese Hoffnung, wo die ausgetrieben war die Hoffnung auf Geld weg. Und dann haben sie verfolgt. Das heißt, die Hoffnung dieser Welt ist wackelig. Friedenshoffnung, Bewegung vor ein paar Jahren, KSZE für Friede und Sicherheit in dieser Welt. Ja, guckt, was ist draus geworden. Wir kriegen einen Weltstaat, wir kriegen eine Welteinheitskirche, wir kriegen eine weitere Verfolgung, Kampf gegen Israel. Das alles ist aus dem geworden. Wisst ihr, die Hoffnung dieser Welt, die könnt ihr weglegen. Es gibt falsche Friedenshoffnungen. In der Bibel kommt ja immer wieder, lest Jeremia zum Beispiel Kapitel 8, da heißt es immer, sagt Gott, ich rüge euch praktisch, weil ihr Friedenshoffnung habt, wo Gott kein Friede geben wird. Die Hoffnung dieser Welt ist in der Regel verlogen und stimmt auch nicht. Und jetzt kommt das Problem, ich darf als Gläubiger nicht das Denken dieser Welt aufnehmen, weil sonst kommt diese Lüge in mein Herz hinein. Dann fange ich ja genauso zu denken. So, ich muss lernen, mir ganz bewusst zu sein, Wahrheit ist nur die Schrift, Wahrheit ist nur das, was der Jesus durch den Geist der Wahrheit lebendig macht. Nicht die Auslegung der Menschen, sondern das, was er mir privat, persönlich letztlich zeigt. Und wenn das biblisch sauber ist, dann hast du andere, die zustimmen. Aber du hast auch andere, die zustimmen, wenn es falsch ist, weil die genauso in der Falle sitzen. Das ist ein Problem. Da kannst du auch niemand helfen. Das muss jeder selber durchkämpfen. Wisst ihr, wer nicht große Hoffnung hatte, war der Hiob. Der Hiob hat nicht begriffen, dass er im Zerbruchsprozess, dass er in der Schulung Gottes drin ist und hat rebelliert ohne Ende. Er hat den Tag seiner Geburt verflucht. Könnt ihr euch vorstellen? Ich habe nie die Absicht gehabt, den Tag meiner Geburt zu verfluchen. Aber du kommst manchmal an den Rand, wo du vielleicht was Ähnliches machen würdest bei bestimmten Vorkommnissen. Da musste ich immer Gott bewahren, dass nicht passiert. Aber der Mensch ist so, gell? Er geht dann ganz ins Extrem. Und ihr erinnert euch in der Apostelgeschichte, wo sie im Schiff waren, sie hatten alle Hoffnung verloren. Da kommt der Paulus und sagt ein Ding und sagt, mein Gott wird euch retten, zack. Und plötzlich flammt die Hoffnung auf. Wisst ihr, und das ist das Wichtigste. Die Welt hat keine real begründete Hoffnung. Im Epheser 2, wo erklärt wird, dass wir nahegebracht sind durch Jesu Blut, sagt die Bibel vorher, dass die Ungläubigen keine Hoffnung haben. Wenn in unserer Mitte jemand ist, der nicht wiedergeboren ist, der kein Gotteskind ist, du hast keine Hoffnung. Dein Talent wird vorbeigehen. Deine Schönheit wird in Runzeln aufgelöst werden, wenn die Zeit weiterläuft. Versteht ihr? Deine Intelligenz. Woher weißt du, dass du nicht dement wirst, trotz deiner Intelligenz? Weißt du doch nicht. Dann hast du plötzlich Leute, ich kenne Leute, die waren hochkarätig, promovierte Leute. Die sitzen heute im Altersheim, sind dement. Könnt ihr euch einen Namen sagen? Kunde von mir, die blühend waren. Und je weiter die ins Alter gingen, je mehr wurden sie, haben sie einen Zerfallsprozess erlebt. Ich habe nicht alle Kunden beobachtet, aber ich hatte jahrelang viele Kunden. Und ich gucke natürlich die Todesanzeige immer genauer an. Oder wenn Verwandte erzählen und so. Ich habe einen Kunden gehabt, die haben mir noch 10 Jahre später angerufen. Gell? Ein Mann, der hat so seine Hoffnung aufs Bürgerliche gesetzt. Eines Tages mache ich Zeitung auf, sehe ich, seine Frau ist gestorben. Boah. Ich habe immer gedacht, er stirbt. Er war krank. Er war krank. Wer ist gestorben? Die Frau. Wisst ihr, die Hoffnung dieser Welt ist wie eine Bombe. Und du kannst doch intelligenteste Wissenschaftler sein. Wisst ihr, man weiß ja das auch von führenden Leuten in dieser Welt. Die sind dann dement geworden, sind worden wie die kleinen Kinder. Oder du bist so stolz auf deine Figur. Du bist so stolz auf dein Gesicht. Du bist so stolz auf deine Haare. Und dann schlägt die Krankheit zu. Die Hoffnung dieser Welt, die kannst du wegwerfen. Die Bibel sagt dann ganz klar in der Bibel, Psalm 146, 5 und ähnliche Stelle, sagt, die Hoffnung, die einzige Hoffnung in dieser Welt ist die Hoffnung, die von Gott kommt. Und Römer 15, 13 sagt, er ist der Gott der Hoffnung. Das ist ein Wesensmerkmal des lebendigen Gottes. Hoffnung. Und Epheser 4, 4 sagt, es gibt nur eine Hoffnung. Nur eine. Das ist die biblische. Und diese Hoffnung gebiert auch in der größten Trübsal. Das heißt, die kann man nicht zerstören. Das ist das, was für mich zentral ist. Man kann die biblische Hoffnung nicht zerstören, wenn man biblisch der richtige Weg geht. Die kann man nicht zerstören. Die geht nicht kaputt. Da kann passieren, was will. Die ist nicht kaputt. Die kriegst du nicht kaputt. Alles Menschliche kriegst du gleich kaputt. Also ich habe bei mir festgestellt, ich kriege bei mir alles, was so menschlich aufgebaut ist, die geht schnell kaputt. Du hast eine Vorstellung, ja, wenn das jetzt noch klappt und das und das und das. Und dann klappt es halt nicht. Ja, was denn? Dann kommt das lange Gesicht. Ja, die Bibel sagt in 1. Petrus 1, 3, es beginnt mit der Wiedergeburt. Mit der Wiedergeburt kommt diese Hoffnung. Und sie sagt, diese Hoffnung, der Großteil ist im Himmel. Aber hier ist schon die erste Rate, die Bibel nennt es Arabon. Die erste Rate ist schon hier bei der Wiedergeburt. Ich habe jetzt die Hoffnung. Es gibt auch nur eine Möglichkeit, Hoffnung zu empfangen, wenn ich durch Gnade gerettet werde und ein Gotteskind bin. Und das ist das, wo die Bibel sagt, auch Israel hat nur eine einzige Hoffnung, nämlich der Herr Jesus. Und das ist auch der Grund, warum ich einen Jude bekehren muss, weil man das nicht lehren darf, man darf die Juden nicht evangelisieren. Das ist falsch. Sondern Jude hat auch nur eine Hoffnung, nämlich der Herr Jesus, sein Messias. Und die Errettung, das ist die große Hoffnung. Und dann sagt die Bibel, und dann kommt ein Zentralpunkt dieser Hoffnung, die in mir ist, die Auferstehung. Dann wirst du ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Hast du mal darüber nachgedacht, wie das sein wird, wenn du plötzlich der Herr Jesus siehst von Angesicht zu Angesicht? Ich kenne keine Gläubige, die das sagt. Wenn sie vielleicht auf dem Sterbebett liegen, dann hör schon mal den Ton. Ja, jetzt freue ich mich, dass ich der Herr Jesus sehe. Aber wo sind die Gläubigen, die hier mitten in diesem Trubel und Alltag diese Hoffnung pflegen und sagen, ich werde ihn einst sehen, wie er ist? Sie sind dann beleidigt, wenn sie manche Sachen nicht sehen dürfen. Aber ich werde ihn sehen, wie er ist. Das, was Hiob schon wusste, in Hiob 19, 25, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er aufstehen wird am Schluss über dem Staube. Jetzt sagt die Bibel was ganz Einfaches. Wenn man hier die richtige Haltung einnimmt, dann passiert was mit dieser Hoffnung. Wisst ihr, dann können diese Welle, die ich am Anfang gezeigt habe, die können über mein Leben drüber gehen. Sie werden mich zwar, wie beim Paulus, sie werden ihm Ärger bereiten. Sie werden ihm Schwierigkeiten bereiten. Er muss kämpfen und alles, aber sie werden ihn nicht zerstören. Und er sagt in Galater 5, 5, wir aber erwarten im Geist, aus Glauben, das ist eine Haltung, im Geist, aus Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Ich habe meine ganze Gerechtigkeit vor Gott, die habe ich geschenkt bekommen. Das ist eine Gabe, die habe ich. Und Römer 15, 4. Also gell, wir würden jetzt sagen, ja, lies Neue Testament. Aber Römer 15, 4 sagt etwas. Das hat mich sehr verwundert. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren, und da steht wieder Hypomone, das Unterbleiben, damit wir durch das Ausharren und der Trost der Schriften Hoffnung fassen. Wisst ihr, jetzt kommt der Mosaik. Also das Unterbleiben, das zur Bewährung führt, das letztendlich zum Überwinden führt, hat noch eine Speise, wo ich gespeist werde, wo ich letztendlich etwas bekomme. Und zwar durch das Alte Testament wird diese Hoffnung von Gott gespeist. Wenn du das nächste Mal das Neue Testament liest, dann schrei zu Gott, dass er dich speist mit dieser Hoffnung und du wirst das Alte Testament völlig anders lesen. Gerade wenn das Gewissen verklagt, wo Leute nicht drüber wegkommen. Und sie lesen David. Er hat nichts getan, was nicht recht war vor Gott. Ja, Entschuldigung. Mörder, Ehebrecher, Lügner, der hat alles getan, was falsch war. Aber das Isop, das Blut hat es ausgelöscht. Und plötzlich war Hoffnung auch für diesen Mann. Und am Schluss von seinem Leben steht er da, wie ein kleines Kind sagt, wer bin ich, dass du solche Wege mit mir gegangen bist. Und das wünsche ich mir, dass der Gläubige am Schluss sagt, wer bin ich, dass du so herrliche Wege mit mir gegangen bist. Schade ist, wenn ein Gläubiger am Schluss sagt, mein Leben ist wie das Leben Jakobs. Schnell, kurz und übel. Sagt er, jetzt sind meine Worte, aber so ähnlich sagt der Jakob. Wenn du merkst, wie die Zeit vergeht, gell, die geht ja. Die Bibel sagt, du hast nur eine Hoffnung, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Jesus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit hier und die Hoffnung der Herrlichkeit drüber. Und Kolosser 1, 5 nennt es eine himmlische Hoffnung. Und das sind die Gnadegüter der Wiedergeburt. Ich habe es ja in Nürtingen gezeigt, in Epheser 1, ab 17, da sagt die Bibel, in Vers 18, erleuchtet die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, nochmals, nicht fühlt, nicht geistlich mit eurer geistlichen Logik beurteilen könnt, sondern damit ihr wisst, ganz nacktes Wissen aufgrund der Bibel, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, was schon da ist. Wisst ihr, das ist ja Kirchengeschichte oder Bücher, wenn man jetzt Biografien liest. Das macht ja Sinn, wenn man da liest und da guckt, wie haben es die gemacht. Hat der Herr den durchgebracht? Kennt ihr John Wesley? John Wesley hat ja Frau. Ich weiß nicht mehr, ob man sie Frettchen genannt hat. Ich müsste nochmal nachlesen. Aber sie hat einen ziemlich üblen Spitznamen gehabt. Die hat den an den Haaren durch die Stube gezogen, hat ihn verpritscht. Kann Gott mit so einem Mann etwas tun? Ja. Das ist ja die Herrlichkeit. Gott hat andere Regeln wie wir. Und Gott kann, wenn jemand dieses Unterbleiben lernt, und das ist die Grundlage aller geistlichen Arbeit, es steht da in 1. Korinther 9,10, diese Hoffnung, die geboren wird durch Unterbleiben, das ist die Grundlage aller Hoffnung. Darum sagt Gott auch in 1. Korinther 13,13, also bleiben, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die Hoffnung ist selbst Zentrales, aber die wird geboren, wenn ich unterbleibe und wenn ich das über mich ergehen lasse. Und Paulus sagt in 2. Korinther 1,10, und ich sage es ehrlich, mir wird der 2. Korintherbrief immer wichtiger, weil er so zentral ist und diese Dinge auch aus aller Facette anspricht. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat hier Hoffnung. Er hat uns denn auch aus solcher großen Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns noch ferner retten wird. Und jetzt kommt die Erfahrung, jetzt kommt die Bewährung. Ich lerne aufgrund von deinen Lebensberichten, ich lerne aufgrund von meinem Leben, Gott hat den durchgebracht, Gott hat mich hier durchgebracht, er wird mich wieder durchbringen. Und ich sage dir eins, immer wenn die Hoffnung erlischt oder schwach wird, wenn die Flamme runtergeht, ist immer nur eine Person im Werk, der Teufel, nie Gott. Ich kann euch nur eines raten. Kolosser 1,23 sagt, sie muss bewahrt werden. Lässt einmal in aller Ruhe Klagelieder 3. Lässt es durch. Klagelieder 3 ist das hohe Lied der Hoffnung, das hohe Lied des Unterbleibens, das hohe Lied dessen, wenn es elendiglich geht. Und in Hosea 2,15-16 sagt er nochmal das Gleiche. Wenn du im Tor des Elends bist, wenn du... Das sind jetzt meine Worte, zitiere nicht wörtlich Bibeltext, sondern meine Worte. Wenn du durchs Tor des Elend gehen musst und Gott dich hier führt, in diesen Ofen, wo du, ich sage es mal so, weich gekocht wirst und du musst weich gekocht werden, dass die Schlacke, dass das Unechte weggeht, dann letztendlich ist hier etwas Herrliches. Und zwar, die Bibel nennt es dann im Hosea 2, 16 und 17. Es ist die Tür der Hoffnung. Wisst ihr, nicht jeder ist ehrlich. Es gibt auch Leute, die haben keine Hoffnung mehr, aber die heucheln. Das ist das, was man in der Firma innere Kündigung nennt. Kennt ihr das? War bei uns ein Glaswort und gesagt, innere Kündigung. Da sind Leute, die sind da, die kriegen da ihr Gehalt, die schaffen da so ein bisschen ihre Sache. Aber du merkst, eigentlich ist es vorbei. Also gibt es viele Gläubige, die haben die Hoffnung begraben. Die leben jetzt ein Leben des Gläubigseins, so ein bisschen Kirch, so ein bisschen bürgerlich, so ein bisschen hin, so ein bisschen her. Und da ist hinter nichts und vorne nichts und... Echte biblische Gemeinschaft geschieht nicht, echte Gebärdenserhörung hat man keine mehr, man ist bei Gott nicht in Ordnung, bei den Menschen haben wir auch keine Anerkennung, aber in der Welt läuft es auch nicht, wie man will. Wisst ihr, das sagt die Bibel, auch Hebräer 6, Hebräer 3, diese ganze Kapitel lässt ihn in Ruhe durch, sagt er letztendlich, da ist eine Zuflucht, wo ich meinen Anker wirf, und dort ist die Hoffnung. Und einmal sagt in 1. Johannes 3,3 die Heilige Schrift, wer diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. Wenn du dann noch Hoffnung hast und dann in der Reinigung bleibst, dann wird die Hoffnung immer stärker und geht runter. Und dann plötzlich wird dir klar, Philipper 3,20, du hast eine Hoffnung im Himmel. Du hast eine Heimat, nicht hier. Das ist ein Übergangsstadium. Und Gott hat alles getan, dass wir dieses Übergangsstadium mit Anstand und mit Sieg letztendlich überwinden können. Es gibt keine Hoffnung in dieser Welt. Ich möchte es nochmal betonen. Lässt auch Sprüche 23, 18, einfach die ganze Kapitel, wo die Bibel, es wimmelt von dieser Thematik. 1. Thessalonicher 5, 8. Ich möchte jetzt einfach zumachen. Und zwar, da sagt die Heilige Schrift was ganz, ganz Einfaches. Wie aber die wir dem Tag angehören wollen, nüchtern sein, angetan in dem Brustpanzer des Glaubens. Der Brustpanzer des Glaubens, das ist letztendlich diese Haltung, die unterbleibt. Unter Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Wisst ihr, auch allein die Hoffnung auf die Ewigkeit, dass ich der Herr Jesus sehe, wie er ist und bei ihm sein werde, ist ein ungeheures Potenzial. Und die Bibel sagt im Psalm, keiner wird zu Schanden, welcher Gottes hat. Und in Klagelieder 3,21, das hat mir, schaut, der Kopf nicht nur einmal aus der Schlinge gezogen. Wisst ihr, weil manchmal sind die Dinge, die dir der Teufel vorlügt, sind die logisch. Aber dann wird es ganz gefährlich, wenn der Teufel dir was sagt und das ist ganz logisch. Und wenn du sagen musst, eigentlich stimmt's, dann ist es ganz gefährlich. Dann hat der Teufel alle Truppe aufgefahren. Jetzt sagt die Bibel in Klagelieder 3,21, dieses will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Jetzt kommt der ganz zentrales Wort. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Allein, dass wir heute noch hier sind. Allein, dass die Gemeinde noch nicht gekippt ist, wie die Masse um uns herum. Jetzt kommt schon wieder der Schrei aus aller Ecke, Hochmut. Ich weiß, ich kenn's. Lass sie schreien. Ich guck dann, wo sie landen. Allein, dass wir noch hier sind, dass wir Gott dienen können. Das ist doch ein Grund zur höchsten Hoffnung. Und da kann man doch auch beten als Gläubiger, halt bis hierher, wie der David. Du hast mich bis hierher gebracht. Und dann kann wieder Paulus sagen, ich vergesse was da hinten ist und sage, Herr, und du wirst mich voll durchbringen. 2. Korinther 1,10. Er hat mich gerettet und er wird mich weiter retten und ich habe die Hoffnung, dass er mich in der Zukunft voll bis zum Ende durchbringen wird. Mit der Haltung ist Hoffnung da. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Ich behaupte, es kann passieren in meinem und deinem Leben, in meiner und deiner Familie, völlig egal, was es ist, in meiner und deiner Firma, ich bin immer nur Firma, ich habe immer nur einen Ausweis, da kann überall, egal auf dieser Welt, passieren, was will, du wirst nicht untergehen, wenn du die biblische Hoffnung hast, doch unterbleiben. Aber was das für mich und dich privat heißt, weiß ich nicht, musst du selber klären mit ihm, der die Hoffnung ist. Ich kann keine Regeln geben. Ich kann nur die Grundprinzipien aufzeigen, aber ich muss das selber vor Gott regeln und sagen, wie reagiere ich? Und ich bin inzwischen so weit, wenn ich merke, dass meine Hoffnung runterbrennt, dann kriege ich Alarm. Weil dann weiß ich, jetzt hat der Teufel alle Fronten besetzt, jetzt schießt er aus aller Rohre. Und dann muss man das Schild des Glaubens hochreißen, Schwert des Geistes zurückschlagen, muss diese Bollwerke des Teufels 2. Korinther 10,4 zerstören durch Gehorsam und muss vorwärts gehen, ihm, dem Lamme nach. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Gnadetag und wenn ich die ganze Palette sehe, was über das Leben eines Gläubigen dahin geht, dann muss man sagen, wenn die Zeit nicht verkürzt werde, auch diese schreckliche Endzeit, würde wohl keiner gerettet werden. Danke dir von ganzem Herzen, dass du uns alles gegeben hast, so wie es Epheser 1 auch sagt, das in uns drin liegt, das nötig ist und so wie du es am Schluss ja als Quintessenz, als Ende, als Schlussbemerkung für die Gläubigen sagst, sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses und sie haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Wir möchten dir unsere Seele auf den Altar legen, dass alles nach deinen Regeln, alle nach deinem Wille geht. Wir möchten dir dem Lamme folgen, wohin du gehst, möchtet uns letztendlich auf diese Straße begeben, auf diese Straße des Untenbleibens, auf das die Hoffnung mit einer hellen Flamme in unserem Leben brennt, bis zu der Stunde, wo wir dich sehen können, wie du bist. Amen.